Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich bin dem Herrn sehr dankbar, dass ich heute Abend unter euch sein darf, mit meiner Frau zusammen, dass wir auch die Gemeinschaft mit euch genießen dürfen und vor allem auch, dass wir hören dürfen gemeinsam auf das Wort Gottes. Und es ist gut, dass so viele Geschwister sich auch unter diesem Motto Endzeit aktuell versammelt haben. Es sind mehr als das letzte Mal. Und ich denke, mancher hat vielleicht auch empfunden in den Entwicklungen der letzten Monate, dass die Zeit wirklich auch in erhöhtem Tempo in diesen endzeitlichen Bahnen sich abspult. Und wir tun gut daran, zu wachen, zu beten, die Zeitereignisse nicht in menschlicher Angst und Sorge zu betrachten, sondern im Licht der Heiligen Schrift. Und daraus einfach auch zu entnehmen, dass wir wachsam sein müssen als gläubige Christen, weil auch die endzeitlichen Entwicklungen, soweit sie die Gemeinde betreffen, mit erhöhter Intensität und Kraft und auch Geschwindigkeit sich abspielen. Wir haben, werden das nachher noch sehen, dieses Bild des Herrn Jesus Christus, der die letzte Zeit mit den Wehen einer Frau vergleicht. Und das ist für mich immer so ein sehr sprechendes Bild. Ich durfte bei der Geburt unserer zahlreichen Kinder mit dabei sein im Wesentlichen. Und das Interessante an den Wehen einer Frau ist ja, dass sie in dem Maß, wo sie sich einmal über ein gewisses Stadium hinaus entwickelt haben, nehmen sie immer mehr zu an Intensität und auch an Geschwindigkeit. Das heißt, es gibt immer mehr und immer kräftigere Wehen in der Zeit, bis dann die Austreibungsphase kommt und die Geburt des Kindes stattfindet. Das bedeutet, die Endzeitentwicklungen nehmen einen immer beschleunigteren Verlauf und auch die Entwicklungen selber sind intensiver, kräftiger. Die Irrtümer werden immer kräftiger. Der Sog in die Ökumene wird immer kräftiger. Die Lügen werden immer kräftiger, die falschen Lehrer verbreiten. Nun, dieser Hintergrund ist es auch, der uns bewegt, heute über eine Bewegung zu sprechen, die vielleicht als die neueste Frucht der Abweichung von Gottes Wort und der Fehlentwicklungen auch in der sogenannten evangelikalen Welt betrachtet werden kann. Die sogenannte Emerging Church Bewegung, die auftauchende, sich neu herausbildende Kirche, so muss man diesen englischen Begriff übersetzen. Also die Kirche des 21. Jahrhunderts, die sich spontan nach geheimnisvollen Gesetzmäßigkeiten entwickelt. So verstehen es diese meist etwas jüngeren Befürworter dieser neuen Bewegung. Und wir wollen mit Gottes Hilfe versuchen, auch von der Bibel her ein Licht auf diese Bewegung zu werfen, sie darzustellen und auch zu sehen, was für Konsequenzen sich für uns aus diesen Entwicklungen ergeben. Ja, ich möchte noch einmal ganz kurz auf Matthäus 24 eingehen, wo wir auch diese Aussage des Herrn über die Wehen finden. Matthäus 24, am Anfang lesen wir ja diese ganz eindringlichen Worte, wo die Jünger den Herrn fragen, was ist das Kennzeichen der Zeit deiner Wiederkunft? Und der Herr antwortet überraschend und knapp, habt Acht, dass euch niemand verführt. Matthäus 24, Vers 4. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Nun, Endzeit bedeutet, dass die Irreführung, die religiöse Irreführung, und zwar unter christlichem Vorzeichen, im Namen Jesu Christi, rapide zunimmt und immer stärkere Ausmaße annimmt. Endzeit ist vor allen Dingen Zeit der Verführung. Gerade für die Gemeinde ist das in der letzten Zeit die Hauptgefahr. Der Satan verkleidet sich als Engel des Lichts, 2. Korinther 11, und versucht die Gemeinde von dem biblischen rechten Weg wegzuführen. Nun, in 2. Timotheus 3 lesen wir eine Kennzeichnung der verführten Endzeitchristenheit, der Namenschristenheit, wie sie sich in der letzten Zeit herausbildet aufgrund der falschen Lehren der Verführer. Ich lese das einmal mit uns, 2. Timotheus 3 ab Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Also die Charismatiker und Pfingstler sagen, die letzten Tage sind wunderbare Tage, die Tage des Spätregens, der großen Erweckung, der großen Wunderzeichen der Apostel und Propheten. Die Bibel sagt, die letzten Tage sind schlimme Tage, weil es Tage sind, in denen eine falsche Christenheit immer mehr das Bild dominiert und die wahre Gemeinde im Grund eine Randstellung einnimmt, verfolgt wird, ignoriert wird. Ja, warum sind es schlimme Zeiten? Vers 2. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Ja, ein Sündenkatalog, wie wir ihn normal bei den gottlosen Sündern erwarten würden. Aber wir lesen hier, es geht um Menschen, die sich Christen nennen. Ja, sie haben einen Schein von Frömmigkeit und Gottesfurcht. Sie sagen auch, ich glaube an Christus. Sie nehmen die Bibel in den Mund. Das ist übrigens interessant, das ist ein Kennzeichen der Gottlosen, der Gesetzlosen und Frevler. Nach dem Wort der Psalmen, in dem Psalm 50 lesen wir, Gott spricht zu dem Gottlosen, du nimmst meine Satzungen in deinen Mund. Das sind fromme Leute. Aber in Wirklichkeit fürchten sie den Herrn nicht und gehorchen dem Herrn auch nicht. Abfall vom Glauben. Scheinbares Christentum, das im Grund Zügellosigkeit, Gesetzlosigkeit und Freiheit für das Ich-Leben propagiert. Und ich denke, wenn wir mit nachdenklichen, offenen Augen in die Christenheit unserer Zeit und unserer Umgebung hineinschauen, dann finden wir diese Merkmale, die wir hier lesen, erschreckend klar wieder. Die Menschen werden sich selbst lieben. Das steht als erstes da. Und es drückt auch aus, was eigentlich das Glaubensbekenntnis dieser abgefallenen falschen Christenheit ist. Der Mensch ist auf dem Thron, nicht der Herr Jesus Christus. Der Mensch. Seine Bedürfnisse, seine Ansprüche stehen über dem Wort Gottes, stehen über dem Willen Gottes. Der Mensch selber wird vergottet. Und das ist eines der Kennzeichen des falschen Evangeliums und der falschen Lehre, die in der letzten Zeit immer mehr ausgebreitet wird, dass man sagt, liebe dich selbst, nimm dich selbst an, verwirkliche dich selbst. Steh jeden Morgen vor den Spiegel und sag dir, wie toll du bist. Das liest man in christlichen, sogenannten christlichen Seelsorgebüchern. Die Selbstliebe als ein Kennzeichen des falschen Christentums. Sie sagen, sie lieben Gott, aber sie lieben ihr eigenes Vergnügen, die Befriedigung ihrer sündigen Begierden mehr als Gott. Sie sind ungehorsam, sie sind frech, sie sind gewalttätig, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie verleugnen die Kraft der wirklichen Gottesfurcht. Das heißt, sie sind nicht echt, sie sind nicht wiedergeboren. Sie verleugnen das Kreuz und die Auferstehungskraft Jesu Christi. Sie haben nur einen äußeren Schein des Christentums. Und das ist genau unsere Not in dieser letzten Zeit. Der Martin hat ja schon vorgelesen, auch dieses zweite Wort aus 2. Timotheus 4, wo geredet wird von den Leuten, die die gesunde Lehre, das biblische Evangelium, das Wort vom Kreuz nicht mehr ertragen können. Sie wollen es nicht mehr hören. Sie wollen etwas anderes hören. Und deswegen wenden sie sich bewusst Leuten zu, die ihnen Märchen erzählen, schöne Geschichten. Wir werden da nachher noch drauf kommen. Ja, das ist also dieser geistliche Rahmen, in dem wir auch diese neue Strömung der Emerging Church, der Kirche des 21. Jahrhunderts einordnen müssen. Ich kann leider nur auf die allerwichtigsten Dinge hier kurz eingehen. Ich würde sonst gerne mehr darüber reden, dass die Emerging Church Bewegung das legitime Kind des modernen Evangelikalismus ist. Ich habe geschrieben in meinem Buch, die Emerging Church, das sind die geistlichen Enkel von Billy Graham. Das bedeutet, sie haben eigentlich nur fortgeführt, was eine Generation von modernen Evangelikalen zuvor schon an Schaden angerichtet hat in der Abweichung von der biblischen Wahrheit. Nun, ich weiß nicht, es wird vielleicht manche etwas befremden oder Anstoß erregen, aber meine Studien, die ich über die Jahre jetzt betrieben habe, über den Evangelikalismus in Amerika speziell und weltweit, haben immer wieder ergeben, dass Billy Graham eine Schlüsselrolle in der Verführung der Christenheit in der letzten Zeit gespielt hat. In der ökumenischen Verführung, in der Öffnung für die Charismatik und ihre falschen Gaben, auch eben in der Vorbereitung solcher Entwicklungen, wie sie dann in der Emerging Church sich zeigen. Und dieser Mann spielt eine Doppelrolle. Er verkündigt oftmals Dinge, die im biblischen Evangelium sehr ähnlich sind. Er hat aber in letzter Zeit auch Äußerungen getan, was heißt letzter Zeit, von 84, 87 stammen die, wo er dann gesagt hat, er glaubt, dass auch Menschen ohne Bekehrung und Glauben an Jesus Christus gerettet werden, wenn sie nur in ihrer eigenen Religion als gute Muslime und gute Islam oder Hinduisten ihre Religion richtig ausleben, dann rettet Gott sie auch. Ja? Das ist mit einigen kurzen Worten eine völlige Verleugnung des biblischen Evangeliums. Das zeigt auch, dass dieser Mann über Jahre weg offensichtlich Dinge gepredigt hat, die er selber so gar nicht geglaubt hat. Eine andere Äußerung von Billy Graham, dass er nicht glaubt, dass das Feuer der Hölle wörtlich zu nehmen wäre, sondern das sei das brennende Verlangen der gottfernen Menschen nach Gott, das damit ausgedrückt würde. Das bedeutet, dass er im Grund die Bibel nicht mehr ernst nimmt, die Bibel nicht mehr als verbindliche Richtschnur seines Glaubens nimmt. Ja, denn wenn wir die biblischen Aussagen stehen lassen, dann kommt da etwas ganz anderes raus. Ja, also nur um das mal zu zeigen, die Abweichung von den Grundsätzen der Wahrheit des Wortes und des biblischen Evangeliums begann bereits bei den Großvätern von den heutigen Emerging Church Anhängern. Und dort war es noch nicht so sichtbar. Bill Bright, die vier geistlichen Gesetze. Ja, ist interessant. Bill Bright hatte zunächst mal vor, als erstes Gesetz zu nennen, der Mensch ist ein Sünder und ist von Gott getrennt und unter dem Gericht Gottes. Und dann hatte er irgendeinen Traum oder eine Eingebung und hat gesagt, nein, wir müssen mit dem Positiven beginnen. Und deswegen lautet das erste Gesetz, Gott liebt sie und hat einen wunderbaren Plan für ihr Leben. Ja, also merken wir die Akzentverschiebung. Womit beginnt denn der Römerbrief beim Evangelium? Es wird geoffenbart vom Himmel her Gottes Zorn über alle Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit der Menschen. Und das geht so ein paar Verse weiter, ja? Römer 1, 18 folgende. Also hier wird etwas verdreht. Und es war schon der Fall in dieser ersten Generation der modernen amerikanischen Evangelikalen, die auch schon die Irrtumslosigkeit und absolute Autorität der Schrift abgelehnt haben. Und diese Abweichung hat sich fortgesetzt. Wir finden eine wichtige Stufe in der Gemeindewachstumsbewegung. Das sind nun die Väter der Emerging Church, wenn Billy Graham der Großvater war. Ja? Das heißt, das war eine Bewegung, die versucht hat, die modernen Menschen durch Management und Werbetaktiken, durch geschickte Umdeutung des Evangeliums zu ködern, heranzulocken in die Gemeinden, um Scharen von ungläubigen Menschen in die Gemeinden einzubauen und die Gemeinden modern zu machen. Rock- und Popmusik, Theater und Disco-Mentalität und eben auch Vergnügungsmentalität. Eine Oberflächlichkeit, dass man nur noch die Vorteile des Christentums gepredigt hat. Das waren so diese Kennzeichen dieser Vorläuferströmung der Gemeindewachstumsbewegung. Ja? Das war ja die große Strömung, besonders in den 80er Jahren. Und seitdem hat sie auch immer weitere Kreise gezogen, auch bei uns in Deutschland. Wir haben wieder einen Willow Creek Kongress für Jugend- und Kindermitarbeiter in IDEA angekündigt. Ja, also diese Strömung ist praktisch ganz eng verwandt mit dem, was wir jetzt betrachten. Und sie hat eines gelehrt, nämlich, dass die Gemeinde sich radikal nach dem Zeitgeist und der bestehenden Kultur ausrichten soll. Wenn alles Rockmusik hört, dann macht doch Rockmusik in euren Gemeinden. Wenn die Leute Spaß haben an Theaterstücken und an den Fernsehshows, die sie gerne sehen, dann gestaltet doch euren Gottesdienst wie eine Fernsehshow. So wurde die Gemeinde verweltlicht, entheiligt. Das Wort Gottes wurde verdreht und verfälscht. Und es wurde diese Parole ausgegeben, die Gemeinde muss sich der Welt ähnlich machen, um angeblich die Welt zu gewinnen. Und nun sind die Leute aus der Emerging Church eben aus dieser Strömung herausgekommen Und das war die jüngere Generation. Und interessant war, irgendwann mal haben diese Gemeindewachstumsgurus festgestellt, uns fehlen die Leute unter 30. Wir haben in unseren Gemeinden keine Leute unter 30, kaum Jüngere. Und dann haben sie sich gefragt, woran liegt es? Wie können wir diese Generation auch ködern? Und dann kam diese Lehre von der Generation X, von der Generation der Postmodernen, die skeptisch geworden waren gegenüber allen Reklamesprüchen, die nicht mehr an irgendeine absolute Wahrheit glaubten, die völlig versunken waren, nicht im charismatischen Lobpreis, sondern in Rave und knallhartem Metalrock und Hip-Hop und diesen ganzen extremen, ekstatischen Tanz-Rock-Kulturen, die ja immer noch dämonischer und immer noch verkehrter geworden sind. Das war die kulturelle Umgebung dieser Generation. Und dann hat man herausgefunden, ja, die interessieren sich ja gar nicht für diese ganzen Shows, die wir einstudiert haben. Ja, die kommen ja gar nicht auf unsere bedürfnisorientierten Gottesdienste. Was machen wir jetzt? Ja, wir müssen zielgruppenorientiert für diese Kreise noch einmal das Christentum verwässern, umbiegen und anpassen an die Bedürfnisse der unter 30-Jährigen. Das war so ungefähr der Ansatz in den 90er Jahren von einigen Vordenkern gesteuert, die auch schon die Gemeindewachstumsbewegung in Gang gebracht hatten. Also da ist der Bob Buford und das Leadership Network, so Leute, die auch mit dem Top-Management und dem amerikanischen Establishment verschränkt und verbunden sind und die praktisch eine moderne, weltförmige, evangelikale Kirche aufbauen wollten. Sie haben schon solche Leute wie Bill Hybels und Rick Warren gefördert und gesponsert und geschult und nun war die nächste Generation dran. Und das, was eben das Schlagwort dieser Leute ist, Kirche für die Postmoderne. Wieder also lauter Fremdwörter, entweder englische oder lateinische. Ja, ich entschuldige mich dafür, ich muss sie auch verwenden. Ich versuche sie zu erklären. Postmoderne bedeutet die Zeit nach der Moderne. Moderne bedeutet für diese Leute der naive Glaube an die Vernunft, an die alles bewirkbaren Folgen der Wissenschaft, dass der Mensch durch die Technik, durch die Wissenschaft und Zivilisation alles erkennen und alles zum Guten verändern kann. Nun, ein wahrer biblischer Christ hat es nie geglaubt. Ich hoffe, ihr auch nie. Ja? Ein wahrer biblischer Christ weiß ganz genau, dass der menschliche Verstand und die menschliche Wissenschaft äußerst begrenzt ist, dass sie durch Gottes Gnade einige Gesetzmäßigkeiten in der herrlichen Schöpfung Gottes erkennen können, dass sie aber dabei Stümper sind, dass sie nur eine halbe und teilweise Erkenntnis haben und auf keine Weise kann die Welt durch die Wissenschaft verbessert werden. Das hat kein Christ geglaubt. Ja? Deswegen war auch kein wirklicher Christ je modern. Ich hoffe doch. Ja? Manche waren es vielleicht auch ein Stück weit. Man passt sich ja dem Zeitgeist etwas an. Aber das Wesen des biblischen Christentums ist weder modern noch postmodern. Es ist himmlisch. Das Wesen bedeutet, dass wir an der ewigen, unveräußerlichen, geoffenbarten Wahrheit Gottes festhalten, die im ersten Jahrhundert genauso aussieht wie im 21. Jahrhundert. Gibt es keinen Unterschied. Ja, aber wie gesagt, diese Leute haben gesagt, wir müssen für die postmoderne Kirche bilden. Und nun, ein Wesensmerkmal der Postmoderne ist die Skepsis gegenüber jeder Wahrheit. Der postmoderne Mensch, so wie er da dargestellt wird zumindest, glaubt nicht mehr an eine absolute Wahrheit. Weder an eine wissenschaftlich rational erfassbare absolute Wahrheit, noch an eine religiöse absolute Wahrheit. Er lebt mit einem Pluralismus von verschiedenen Wahrheiten. Und die Postmoderne ist tatsächlich gekennzeichnet dadurch, dass sie radikal subjektiv ist. Jeder hat seinen eigenen Horizont, seine eigene Sicht und niemand kann eigentlich objektiv irgendetwas erkennen. Und aus diesem Gedanken heraus kam nun die List dieser Leute, dass sie gesagt haben, ja, wir müssen nun die biblische Wahrheit postmodern darstellen. Das heißt, wir dürfen nicht mehr sagen, die Bibel ist Wahrheit, die Bibel ist eine geoffenbarte Wahrheit des Wort Gottes. Nein, nein, das dürfen wir nicht mehr sagen, sondern die Leute wollen gerne eine Geschichte hören. Bedeutungsvolle Geschichten sind das Bedürfnis des Postmodernen. Und die Bibel ist doch eine Geschichte. Sie ist einfach eine bedeutungsvolle Geschichte. Sie ist keine geoffenbarte Wahrheit. Darauf steuerten diese Emerging Church Leute zu. Sie gesagt haben, wir stellen das so dar, aber in Wirklichkeit glauben sie es auch so, dass die Bibel eben keine absolute Wahrheit ist, sondern eine interessante Geschichte. Wenn man die liest und sich drin spiegelt, dann kann man etwas für sich selber rausnehmen draus. Und jeder nimmt natürlich was anderes für sich raus. Ja? Das ist übrigens gar nichts Neues. Ja? In Diskussionen mit New Agern, wenn man ihnen das Evangelium bezeugt, kam immer schon genau dasselbe. Ja, das ist schön, dass du für dich das so erkannt hast mit dem Christentum. Aber ich für mich, ich habe einen anderen Weg. Ja? Lasst uns doch das stehen lassen. Ja? Und dann wurden sie ganz ärgerlich, wenn man gesagt hat, aber Jesus Christus ist der einzige Weg. Es gibt keine andere Wahrheit als die Bibel. Ja, du bist aber vielleicht intolerant. Ja? Und so ging das immer. Das war der Pluralismus der Religionen. Das ist heute eigentlich schon der moderne Standard. Und deswegen sind bibeltreue Christen inzwischen auch schon am Rande einer neuen Verfolgung, weil sie intolerant sind, weil sie sagen, Christus ist der einzige Weg. Und genau da hat diese moderne Generation den Mut gehabt, einen klaren Bruch auch in der Lehre zu vollziehen. Wisst ihr, geglaubt haben sie es ja alle schon nicht. Ja? Wenn man mal nachschaut, wie viel Barth und Bultmann und wie viel alle diese ganzen modernen Leute Küng in den Köpfen schon der Gemeindewachstumslehrer herumgespukt haben. Ja? Die sind alle auch schon ein Stück bibelkritisch gewesen, nur haben sie es nicht so deutlich gesagt. Und die Enkel haben gesagt, Leute, Schluss mit dem Theater, wir wollen doch sagen, was wir glauben. Die Bibel ist keine Wahrheit, die Bibel ist nicht inspiriert. Die Bibel ist eine schöne Geschichte. Und ich nehme die Geschichte für mich so, wie mir es passt. Und baue sie in mein Leben so ein, wie sie mir gefällt. Fertig, aus. Ja? Ich sage es mal so ganz kurz, aber das ist das Glaubensbekenntnis eines richtigen Emerging Church. Ja? Also die Abkehr von der objektiven Wahrheit und die radikale Anpassung an die postmoderne Kultur und das Lebensgefühl, das war sozusagen die Grundausrichtung dieser neuen Strömung. Und deswegen haben sie gesagt, wir müssen Gemeinde ganz anders bauen als Willow Creek und Rick Warren. Ja? Wir machen, und das war ein New Age Prinzip, Kleingruppen, die existenzialistische Erfahrungen machen wollen, die zum Beispiel Gottesdienst machen, indem sie Rave tanzen, ja, also eine absolut irrsinnige, wilde Tanzerei über Stunden zu elektronischer Musik, die die Leute in Ekstase versetzt, ja, aber in einen dämonischen Rausch. Ja. Das ist zum Beispiel Rave und Punk und Metal und diese ganzen Hardrock Dinge gehören mit zum Lebensgefühl und Lebenselement der Emerging Church. Ja, man kann auch sagen, das ist die abgedriftete pseudochristliche Jugend, die Raver bleiben wollten und trotzdem irgendeine Art von Christen werden wollten. Und sie haben dann eine ganz unheilige Synthese gefunden von ekstatischer, weltlicher Vergnügung und scheinbar christlichen Inhalten. Ja. Also, das war der Ansatz, Gemeinde total bedürfnisorientiert an die Generation, die in den Diskos Gott erfährt. Das ist interessant, verschiedene Zeugnisse von Emerging Churches haben bezeugt, einer sagt, ich habe Gott zum ersten Mal auf der Tanzfläche erlebt, als ich Rave getanzt habe. Da hatte ich plötzlich so ein Glücksgefühl und so ein Licht und so eine Weite und dann wusste ich, das ist es. Ja? Ein anderer hat gesagt, ich habe Gott erfahren bei einem Konzert von U2. Das ist praktisch eine weltliche Rockband. Ja. Dort habe ich zum ersten Mal dieses Gefühl gehabt. Es war natürlich wieder ein Gefühl, ja, ein ekstatisches Gefühl. Und das war für sie Gott. Und den haben sie auf der Tanzfläche gefunden und angebetet. Ja. Das war Satan, ganz klar. Und dann haben sie gesagt, so einen Gott will ich im Christentum auch haben. Ein Christentum, das mir gefällt, muss genauso funktionieren. Meine Lüste müssen befriedigt werden, keine Einschränkungen, keine Bußrufe, keine Bekehrung, sondern ich will einfach ich sein und mich selber ausleben und außerdem will ich auch noch eine Gottesbeziehung haben. Ja? Zu einem coolen, toleranten Gott, der das alles absegnet. Und so ungefähr verläuft es dann auch. Die Emerging Church hat also eine radikale Jugendkultur aufgebaut. Sie hat sich der Rock- und Popkultur angepasst. Sie hat aber auch ganz neu ein Element mit hineingenommen, man kann nicht mal sagen ganz neu, ein Element mit hineingenommen, das auch schon Rick Warren und Bill Hybels betont haben, aber sie betont es noch viel mehr. Und das ist die Mystik, die Kontemplation, die Meditation. Schon wieder lauter Lateinwörter. Unser lieber Johannes kennt sie bestimmt sehr gut. Sie gehören ins ABC der katholischen Kirche hinein. Meditieren, Kerzenlicht, Versenkung vor einer Ikone. Schau Christus an in diesem Goldbildchen und dann werde zu Christus. Ja, das ist eine radikale Verkehrung dessen, was 2. Korinther 3 sagt. Ja. Wir schauen Christus geistlich an in seinem Wort, nicht wir versenken uns in eine gemalte Lügen, ein Lügenbild, das dem Bilderverbot der Bibel widerspricht. Ja, aber das ist diese Tendenz, Meditation, Versenkung, dass man die sich praktisch von dem rationalen Denken frei macht, dass man sich öffnet für übersinnliche Realitäten, dass man auf die Stimme Gottes in mir horcht. Ja? Wir haben also selber mal auch in der Charismatik solche Anleitungen gehabt, da hieß es wirklich, nun werde stille und horche in dich hinein und das, was du jetzt hörst, das schreib auf, es ist das Reden Gottes zu dir. Ja? Es gibt also fast kein sicheres Rezept, als in irgendeine spiritistische Verführung zu geraten, als so etwas. Ja? Aber das wurde auch schon in charismatischen Kreisen zum Teil praktiziert. Und wie gesagt, Bill Hybels, Rick Warren haben beide dieses Gebet, das Jesusgebet und das Atemgebet befürwortet, haben also Lorenz, den Mönch Lorenz, propagiert, der davon geredet hatte, allezeit mystisch in der Gegenwart Gottes zu leben. Und diese ganzen mystischen Dinge bilden einen ganz starken Akzent auch bei der Emerging Church. Also diese Elemente hat man miteinander verquickt, um angeblich die Jugend zu erreichen. Wisst ihr, und das ist jetzt auch wichtig, dass wir das durchschauen. Das ist seit Jahren das beliebteste Argument, um irgendwelche Abweichungen vom Wort Gottes in die Christenheit einzuführen, sei es die ökumenische Zusammenarbeit bei Pro Christ mit der katholischen Kirche und den Liberalen, sei es irgendwelche Rock- und Pop Musikelemente oder Theaterelemente, unbiblische Dinge, unheilige Dinge. Ja, wir müssen doch die Menschen erreichen. Wir müssen doch die Menschen ansprechen. Wofür will man sie denn erreichen? Für welches Evangelium, für welchen Jesus wollen sie denn diesen Menschen gewinnen? Das ist hier die Frage. Denn das, was hier betrieben wurde, schon von der Gemeindewachstumsbewegung und noch mehr von der Emerging Church, ist Abfall vom biblischen Glauben, ist eine Abkehr von dem biblischen Herrn Jesus Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen. Es ist ein anderer Jesus. Es ist ein anderes Evangelium. Es ist ein anderer Geist. Und diese Dinge, die durchschauen viele nicht richtig, weil zumindest die Gemeindewachstumsbewegung sich immer noch getarnt hat mit evangelikalen Phrasen. Man war ja da aufgewachsen. Ja? Man weiß ja, wie man fromm predigen muss. Das wissen manche Leute auch. Liberale Theologen wissen das manchmal, ja. Auch manche Bischöfin weiß, welche Töne sie anschlagen muss, um die Evangelikalen verzückt in Beifallsrufe zu verführen, ja. Das ist ganz interessant, wie wenig es braucht. Man muss nur so ein paar Stichworte fallen lassen. Und schon sind die Leute zufrieden und sagen, oh, es war biblisch. Es war gut. Ja. Weit davon entfernt. Der Satan ist nicht dumm. Er bringt seine Verführungen normalerweise nicht plump ganz offen an, sondern er tarnt das Böse und Verkehrte unter einer Menge Halbwahrheiten und sogar echten Wahrheiten. Ja, das muss man immer berücksichtigen. Nun, die Emerging Church, wie gesagt, begann in Amerika als Enkelgeneration der Gemeindewachstumsbewegung. Sie hat sich aber dann weithin ausgebreitet, auch in des europäischen Raum. Sie wurde dadurch eben auch attraktiv, dass man gesagt hat, wir haben den Schlüssel zu der jungen Generation, wir haben das ganz neue Rezept, wie man die Jugend an sich binden und faszinieren kann und wie man sie auch dabei hat. Wobei? Bei der antichristlichen, scheinchristlichen Endzeitkirche. Nicht mehr bei der wahren Gemeinde Jesu Christi. Denn die wurde weit hinter sich gelassen in dieser Bewegung. Es waren einige jüngere Führer, die meistens als Jugendpastoren in der Gemeindewachstumsbewegung angefangen hatten, Doug Paget, Chris Sie, Andrew Jones, Tony Jones, Mark Driscoll. Diese Leute trafen zusammen mit älteren Mentoren. Dazu gehörte damals schon Brian McLaren, Todd Hunter, Leonard Sweet, ein Theologe, der New Age predigt, Stanley Grantz und John Franke und Dallas Willard, ein Philosoph, der auch in Deutschland inzwischen mehrfach übersetzt wurde und auch einen sehr, sehr verführerischen, üblen Einfluss hat auf die Christenheit, auf die Evangelikalen. Also diese Leute haben diese neue Generation von Führern, von Jugendführern geschult und haben dieses Konzept der Emerging Church miteinander entwickelt in den 90er Jahren in geheimen Workshops, die von der Öffentlichkeit abgeschirmt wurden. Ja, man wollte diese Wahrheit noch nicht so offen ans Licht bringen. Es ist auch interessant, die erste Verkündigung dieser Wahrheit geschah nicht in einem Klartextbuch, sondern in einem Roman, den Brian McLaren, der später zu einem Hauptsprecher dieser Bewegung werden sollte, geschrieben hatte. Und der lautete interessanterweise A New Kind of Christian, eine neue Art von Christ. Und das war programmatisch. Man wollte eine neue Art von Christ sein. Die programmatische Losung der Emerging Church war und ist, dass die Kirche eine Synthese, eine dritte Alternative zwischen liberalem Christentum und evangelikalem Christentum sein sollte. Man wollte also das Beste in klassisch-dialektischer Weise, Dialektik kommt vom Satan, Dialektik ist eine üble Methode, die Wahrheit zu umgehen. Ja? Der Herr Jesus sagt, deine Rede sei ja, ja, nein, nein, aber der Dialektiker sagt, nein, nein, die Wahrheit ist jein. Ja, also die Synthese zwischen These und Antithese zu suchen, das ist Verdrehung der Wahrheit. Ja, aber genau das betreiben sie. Sie sagen, die Liberalen haben viel Richtiges und Gutes, die Evangelikalen haben auch manches Richtiges und Gutes, aber sie beide nutzen in der postmodernen Zeit nichts mehr. Ihre Zeit ist vorbei. Wir brauchen den dritten Weg zwischen Liberalen und Evangelikalen. Das sind wir, die Emerging Church. Ja, das ist ihr Selbstverständnis. Wir haben den Schlüssel zur Zukunft. Wir haben den Schlüssel zur neuen Generation. Damit werben sie. Damit gewinnen sie Einfluss auch bei Kirchenführern. Und es ist interessant, die Emerging Church hat also im Moment schon ihre stärksten Bataillone eigentlich bei den liberalen Kirchen. Führende Emerging Church Sprecher sind gewählt worden zu Beratern des liberal-theologischen National Council of Churches, also was so etwa, nun man könnte sagen, es gibt kein so richtiges Pendant, aber es entspricht so etwa der Ökumene der dieser Gemeinschaft, Arbeitsgemeinschaft ACK, ja. Es sind also alle möglichen liberalen, abgefallenen Kirchenorganisationen dort und die interessieren sich sehr dafür, wie man die abwandernde Mitgliederbasis wieder an sich bindet. Ja. Und da sind die bereit, alle Konzepte auszuprobieren. Auch in England sind die meisten Emerging Churches, so große Sprecher, gehören zur anglikanischen Kirche und beraten diese Kirche, wie sie die Leute an sich binden kann. Mit neuen Methoden, mit Rock- und Popmusik, mit kulturrelevanten Aktivitäten, ne? So wie man das so modern nennt. Also das Ganze, wie gesagt, Orientierung an der Postmoderne und die Postmoderne ist aber in Wirklichkeit die heidnische, weltliche Postmoderne, eine zutiefst gottlose, heidnische Strömung. Es ist die Skepsis des sündigen Menschen, der sagt wie ein Pilatus, was ist Wahrheit? Für mich gibt es keine Wahrheit. Ja, warum? Weil er weiß, wenn es eine Wahrheit gäbe, wenn es einen wahren Gott gäbe, dann müsste ich ja gehorchen, dann müsste ich ja mich dieser Wahrheit unterordnen. Dann sage ich lieber, es gibt keine Wahrheit, dann kann ich tun und lassen, was ich will. Das ist so einfach ist es. Rebellion ist das Herz auch des postmodernen Menschen und bedeutet Auflehnung gegen alle verbindlichen Gebote und Ordnungen und auch gegen alle verbindlichen Wahrheiten. Ja. Und dieser Geist ist ein antichristlicher Geist. Wir wollen auch nicht vergessen, das was die Emerging Churches so begeistert macht, ist die spirituelle Offenheit der Menschen heute. Damit meinen sie letztlich die Offenheit fürs New Age. Und sie sagen ganz offen, ja, wenn die Leute fürs New Age offen sind, dann ist es doch gut. Sie wollen doch etwas Echtes. Sie wollen doch Spiritualität. Das ist übrigens auch so ein Schlüsselbegriff in diesen Kreisen. Ja? Nicht mehr wahres geistliches Leben, sondern Spiritualität. Und es sind Geister. Das ist nicht so weit weg von Spiritismus, Spiritualität in diesem Verständnis, wie es auch die römisch-katholische Kirche hat und wie es eben auch diese Leute haben. Es bedeutet irgendeine Geisteserfahrung. Hauptsache ein Lichtgefühl. Hauptsache ein warmer Schauer durchläuft mich, wenn ich die Kerze anschaue und meditiere. Ja? Das ist gesucht und gefragt. Und das bedeutet, dass hier letztlich auch die Emerging Church an dieser Offenheit fürs New Age und für mystische Erfahrungen unter den heidnischen Menschen anknüpft. Und letztlich bieten sie auch nichts anderes als heidnische Mystik und heidnische falsche Lehren. Ja, sie bieten nicht mehr das echte Evangelium. Sie bieten keine Alternative mehr, sondern sie fügen sich eigentlich in diese verschiedenen New Age Gruppen, die um den postmodernen Menschen werben, hinein und bieten eine christliche Variante des New Age. Das kann man so sagen, das muss man so sagen, wenn man das genauer studiert. Nun, vielleicht noch mal ein paar genauere Angaben zu den zentralen Lehren dieser Bewegung. Ich habe schon gesagt, eigentlich die zentrale Lehre ist ganz sicher ihre abgefallene, abtrünnige Stellung zur Schrift. Sie leugnen die Inspiration der Schrift. Sie leugnen jegliche absolute Wahrheit. Sie sagen, die Bibel ist eine von Menschen verfasste Geschichte. Und in dem Maß, wie ich ihr existenziell begegne, in meiner ganzen Subjektivität, kann ich etwas für mich daraus nehmen. Das ist übrigens nichts Neues. Ich weiß nicht, wenn ihr so ein bisschen das Unglück hattet, in kirchlich-theologische Äußerungen der letzten Jahrzehnte reinzuhorchen. Das ist so eine Mischung aus Karl Barth, aus Neo-Orthodoxie und liberalem Predigertum. Das gibt es schon seit Jahrzehnten in Deutschland. Also ich habe das schon vor vielen Jahren gehört, solche ähnlichen Dinge. Ja, das ist nichts Neues. Es ist nur in ein neues, attraktives Gewand gehüllt. Aber es ist im Grund die alte liberal-theologische Leier. Ja. Bibelkritik, Leugnung der Wahrheit der Schrift, das ist eigentlich der Kern. Sie berufen sich also ganz offen auf Karl Barth, aber auch auf moderne Theologen. Norman T. Wright aus England spielt da eine große Rolle, ein anglikanischer Bischof, und auch amerikanische Theologen, allesamt Liberale. Aber das ist nicht schlimm, denn schon ihre evangelikalen Väter haben ihnen vorgemacht, liberale Theologen respektvoll und freundlich als Vertreter der Wahrheit zu akzeptieren. Ja, also da sind die nur einen Schritt weiter gegangen als die anderen Evangelikalen auch. Ja. Aber das andere, was auch sehr deutlich im Vordergrund steht bei dieser Bewegung, ist eine völlig verfälschte Lehre vom Evangelium. Das fängt dort an, wo die Emerging Church ganz radikal auch sich gegen die völlige Verderbnis des sündigen Menschen wehrt. Also diese biblische Lehre, dass der Mensch in Sünden verdorben und tot ist, unheilbar, das wird geleugnet. Sondern es wird gut katholisch gesagt, der Mensch hat Gutes und er ist auch verbogen und krank und muss geheilt werden, muss verbessert werden, aber er hat auch Gutes. Es ist nichts Gutes in mir, das kann ein Emerging Churcher nicht sagen. Ja? Und dementsprechend ist es auch ganz klar, dass das Gottesbild der Emerging Church letztlich das der liberalen Theologen ist. Es ist ein alles vergebender Gott, der am Kreuz schon alle Menschen mit sich versöhnt hat, sodass sie alle schon gerettet sind. Es gibt entweder Allversöhnung bei diesen Leuten, den Emerging Churchern, oder eine leichte Abschwächung der Allversöhnung, der sogenannte Inklusivismus. Das heißt, alle sind schon im Heil eingeschlossen. Nur wer bewusst aussteigen will, und sich bewusst dagegen wehrt, der ist vielleicht draußen. Und übrigens auch die Fundamentalisten, die Christlichen, die sind auch draußen für die Emerging Church. Die kommen in die Hölle, wenn es überhaupt eine gibt. Ja, so etwa wird das dargestellt. Aber es ist auch so ein Punkt, für viele Leute gibt es keine Hölle. Ja, also sie gehen noch einen Schritt weiter als Billy Graham, aber durchaus konsequent in diese Richtung. Ja. Sie leugnen die Hölle, das hat zum Beispiel Brian McLaren, hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, dass es keine Hölle gäbe. Ja. Und sie leugnen auch das Zorngericht Gottes über die Menschen. Das ist ganz interessant, an verschiedenen Stellen, ich habe ja im Laufe meiner Studien etwa 20 Bücher gelesen, auch von Emerging Churchen aus Amerika, und immer wieder stößt man darauf, dass sie Anstoß nehmen am Buch Josua. Ein Gott, der die Ausrottung der Kanaaniter befiehlt, der passt überhaupt nicht zu dem humanistischen Glaubensbild dieser Leute. Sie sind ja selber Heiden. Sie sind ja selber nicht bekehrt. Sie wehren sich auch gegen Begriffe wie Bekehrung und Wiedergeburt. Das ist für sie ekelhaft. Ja? Sie wollen die Menschen allmählich hineinziehen in einen christlichen Lebensstil und schwuppdiwupp sind sie Christen, ohne dass sie sich was dabei gedacht haben. Ja, da muss man nicht sich bekehren, da muss man auch keine Wahrheit annehmen. Ja, das geschieht so ganz allmählich durchs Mitleben, durch die Gemeinschaft, die man erlebt und die man schön erlebt. Ja, das ist ihre Vorstellung. Keine Bekehrung, keine Wiedergeburt, keine Bekehrungspredigt. Auf gar keinen Fall. Kein Absolutheitsanspruch Jesu. Das wäre ja schrecklich. Ja, also man merkt auch den Widerwillen dieser Leute. Und sie sagen, ich kann nicht glauben, dass dieser Gott der Liebe, der mir im Neuen Testament entgegengekommen ist, dass er die Ausrottung der Kanaaniter beschlossen hat. Also das Buch in der Bibel, das ist bestimmt nicht echt und nicht inspiriert. Ja? Und da finden wir etwas. Gott ist in ihrer Sicht, in ihrer verdrehten Sicht, ein toleranter, freundlicher Gott, der allen nur Gutes tut und der niemand irgendetwas Böses will. Ja? Er darf kein Gericht üben, er darf keinen Zorn haben. Und das ist eine ganz, ganz grundlegende Verfälschung des biblischen Evangeliums. Ja? Wenn der Zorn Gottes über die Sünde und Gottlosigkeit des Menschen ausgeblendet wird, dann ist es nicht mehr der biblische Gott. Und natürlich geht es dann weiter, und jetzt wird es ganz ernst. Dass nämlich die Emerging Church im Kern das Sühnopfer Jesu Christi ablehnen und verwerfen muss. Und einige prominente Sprecher haben sich da so weit hervorgewagt, dass man sieht, was in ihrem Herzen wirklich ist, und das ist erschreckend. Das kann man gar nicht alles wiedergeben. Aber ich kann nur so viel sagen, führende Leute in der Emerging Church sagen, es gibt keine stellvertretende Sühnung. Der Gedanke, dass Gott seinen Sohn für die Schuld anderer Menschen hätte strafen wollen, ist anstößig, ist ekelhaft für diese Leute. Sie verwenden noch andere Ausdrücke und sie reden davon, das wäre kosmische Kindesmisshandlung. Ja, so stellen sie das Sühnopfer des Herrn Jesus dar. Das ist also eine widerliche Lästerung. Ja, und sie stoßen gegen den Kern des biblischen Evangeliums vor. Ja. Und hier scheiden sich die Fronten, ihr Lieben. Ja. Hier geht es wirklich darum, das sind Leute, Sünder, freche Sünder, die sagen, wir wollen kein Sühnopfer, wir brauchen kein Sühnopfer, Gott brauchte auch kein Sühnopfer, ja. Wir waren ja gar nicht so schlimm und Gott hat uns eh schon vergeben und Jesus Christus brauchte nicht wegen mir und dir zu sterben. Ja, das ist nicht das biblische Evangelium, das sollte jedem klar sein. Ja. Das ist das Gegenteil davon. Und das ist aber genau die Logik, es ist klar, wenn der Mensch wirklich im Wesentlichen gut ist, dann braucht er auch keine Erlösung durch den Tod Jesu Christi. Ja, und hier sind Fronten, hier geht es wirklich um einen massiven, offenen Abfall vom biblischen Glauben. Ja, das ist also erschreckend im Grund. Und das Allererschreckendste ist, dass das Verantwortliche im deutschen Pietismus und im deutschen Evangelikalen wissen müssten. Und trotzdem diese Leute, diese Irrlehrer, diese frechen Lästerer einladen, hofieren, empfehlen, ihre Bücher empfehlen und dieser Strömung Tür und Tor öffnen, auch bei uns in Deutschland. Ich werde da nachher noch kurz drauf kommen. Ja? Also es ist eine Abkehr vom biblischen Evangelium. Das wird nicht bei allen so deutlich, aber es ist interessant, dass praktisch niemand sich diesen lästerlichen Äußerungen führender Leute gegenüber distanziert. Manche bleiben bei diesen schwammigen evangelikalen Standardformulierungen. Aber es ist nicht, auch das ist nicht mehr das biblische Evangelium. Wir haben ja vorher schon diese Zitate von Billy Graham gehört. Ja, hier gibt es wirklich einen betrügerischen Gebrauch von Formeln, hinter denen man selber gar nicht mehr steht. Ja, also das muss man auch mit berücksichtigen. Was dann eben auch eine Rolle spielt, ist eine ganz radikale Irrlehre vom Reich Gottes. Das ist übrigens, hat auch seine Vorläufe in der Charismatik. Es ist übrigens auch interessant, dass fast alle führenden Emerging Churcher durch die Verführungsschule der Charismatik gegangen sind. Das sind fast alles ehemalige Radikalcharismatiker. Auch Brian McLaren, einer der Führer. Todd Hunter, ein anderer Führer, war bei den Vineyard-Gemeinden ein nationaler Leiter und Koordinator. Ja. Vineyard ist übrigens ganz nah dran an der Emerging Church. Also viele Leute aus der Vineyard-Bewegung sind Emerging Churcher geworden oder werden es noch. Ja. Also diese extremen Leute, die auch den sogenannten Toronto-Segen, diese dämonischen Geisterwirkungen an sich verspürt haben, die sind dann auch vollends auf diese Abfallsschiene weitergekommen und weitergegangen. Ja, also eine falsche Lehre vom Reich Gottes. Und zwar sagen sie, das Reich Gottes ist nicht etwas, was in der Zukunft geschieht, wenn Christus wörtlich und real wiederkommt, dass es vom Himmel her seine Friedensherrschaft, sein Königreich aufgerichtet wird, sondern das Reich Gottes ist hier und jetzt gegenwärtig in der Welt. Nun, wir könnten argumentieren, dass das Reich Gottes in einer gewissen Weise verwirklicht ist heute in der wahren Gemeinde der Wiedergeborenen. Das würde ich durchaus so stehen lassen. Aber diese Leute sagen, nein, nein, in der Welt ist Gott dabei, sein Reich zu bauen. Reich Gottes ist, wenn die Muslime in den Moscheen beten. Reich Gottes ist, wenn die Künstler ihre Collagen zusammenklecksen oder ihre schmutzigen Bilder malen. Reich Gottes ist, wenn die Rock- und Popmusiker ausflippen und die Raver auf den weltlichen Tanzflächen in Ekstase fallen. Überall dort baut Gott sein Reich. Überall dort ist Gott gegenwärtig. Ja? Das ist die zentrale Lehre mit der Emerging Church. Sie sagen also, Reich Gottes geht über die Gemeinde hinaus. Reich Gottes wird heute in der Welt überall gebaut, wo Menschen nach den Reichsprinzipien leben. Wenn sie auch Muslime sind, wenn sie auch Hindus sind, wenn sie auch Atheisten sind, Menschen guten Willens, katholische Lehre, ja, die auch nach dem Edlen und Guten streben, sie gehören zum Reich Gottes. Gott segnet sie, Gott ist bei ihnen, Gott ist in ihnen. Ja? Auch interessant, ja. Die Mystik lehrt ja, und sie sind alle Mystiker, Gott ist in jedem Menschen. Stimmt es? Ja? Gott ist nicht in jedem Menschen. Absolut nicht. Gott wohnt in den Wiedergeborenen. Aber in dem normalen, natürlichen Menschen, der ist so ferne von Gott, wie er nur sein kann. Unheilig, unrein, tot in Übertretungen und Sünden. Und genau das wird geleugnet. Ja? Wir haben also führende Vertreter dieser Lehre, die sprechen davon, dass Gott in jedem Menschen ist, beziehungsweise auch, dass zum Beispiel die zwei australische Autoren, die jetzt auch ins Deutsche übersetzt wurden, reden also im Sinne Bubers davon, dass ein göttlicher Funke in jedem Menschen ist. Ja? Das ist mystische Irrlehre. Es stimmt nicht. Ja? Aber ja, damit wird aber auch klar, dass eben Gott praktisch schon auch bei den Menschen ist, die ihn eigentlich verwerfen, und dass Gottes Reich eben nicht bedeutet, dass man Menschen bekehrt, sondern Gott ist ja schon bei ihnen und in ihnen. Ja? Man soll nur mit ihnen freundlich reden und versuchen, den Dialog der Religionen zu beleben. Auch das ist eine Lehre, die immer wieder von der Emerging Church gebracht wird. Brian McLaren hat also nicht umsonst diesen berüchtigten Brief an die Muslime mit unterzeichnet, sondern das war seine tiefste Herzensüberzeugung, das hat er auch in Büchern zum Ausdruck gebracht. Wir brauchen den religiösen Dialog, und wir haben auch Zeugnisse von Emerging Churchen, in meinem Buch habe ich das angeführt, die sagen, wir gehen hin zu den Buddhisten, die wir kennen, und sagen, Leute, erzählt uns von eurem Glauben, wir wollen von euch lernen. Und da sagen sie dann ganz offen, wir verzichten völlig drauf, irgendwas von Jesus zu sagen oder irgendwie die Leute anzupredigen, sondern wir wollen von ihnen lernen und wir glauben, dass sie Wahrheit haben, die wir nicht haben, und wir können von ihnen etwas lernen. Das ist auch so eine Irrlehre der Emerging Church. Es gibt Wahrheit in allen Religionen. Ja? Nicht nur im Christentum. Also das bedeutet im Grund, das Christentum wird als eine Spielart der heidnischen Religion auf die gleiche Ebene mit Hinduismus, Buddhismus, Islam gestellt und ordnet sich auch selber ganz bewusst so ein. Ja? Wir haben nicht den Heilsweg, sondern wir haben nur einen Heilsweg, und es gibt auch andere. Und die lassen sich miteinander versöhnen. Das ist das Glaubensbekenntnis der Emerging Church. Ja? Auch hier wieder Abfall vom biblischen Glauben und ein Kurs auf die Hure Babylon, auf die große Welteinheitsreligion, in der alle Religionen miteinander vermischt werden. Da darf es dann auch keine absolute Wahrheit mehr geben. Das ist ja klar. Ja? Wenn in Babylon, in der Hure, Hinduisten, Buddhisten und Katholiken zusammen anbeten sollen, wie das ja auch schon exemplarisch immer wieder geschieht, ja, dann muss die Grundlage sein, jeder hat Zugang zu Gott. Es gibt viele verschiedene Wege. Es gibt nicht nur einen Weg. Es gibt nicht nur eine Wahrheit. Ja? Und das ist genau auch das Glaubensbekenntnis der Emerging Church. damit verbunden, ich habe das schon erwähnt, ist eben eine bewusste, überzeugte, radikale Anpassung an die Welt. Die Leute reden sehr oft davon, wir müssen diese Aufsplitterung zwischen weltlich und heilig endlich überwinden. Und zwar nicht, indem die Welt heilig wird, sondern indem das Heilige verweltlicht wird. Ja? Es sind unfassbare Dinge, die da passieren. Also man kann das gar nicht schildern zum Teil, was diese Leute auch an Lästerungen gegenüber Christus vollführt haben. Also eines war zum Beispiel, dass sie in einer Abendmahlsfeier, in einer sogenannten, das Brot auf den Boden geworfen haben und den Wein umeinander geschüttet haben, in der Gegend rumgespritzt haben, bevor sie dann das sogenannte Mahl gefeiert haben. Und da hieß es, das sei eine sehr emotional starke Anbetungsstunde gewesen. Ja. Also Lästerung, ja, wie wir es zum Teil auch in der liberalen Kirche finden, offene Gotteslästerung, Frevel, der fromm und religiös verbrämt wird. Ja. Also das ist radikale Verweltlichung. Es gibt nichts Heiliges mehr. Sie sagen, alles Weltliche ist heilig. Ja. Sie sagen, wenn ich zur weltlichen Rave-Musik tanze und ekstatisch bin, dann bin ich heilig. Dann ist es ein heiliger Akt der Anbetung Gottes. Ja. So versteigern sich diese Leute. Ja. Und damit ist auch klar, dass eben letztlich das Heilige Gottes in den Schmutz gezogen und in den Schmutz getreten wird. Wie gesagt, man kann es gar nicht beschreiben. Ich habe es auch in meinem Buch gar nicht alles wiedergegeben, was da in den Büchern zum Teil steht. Da wird einem schlecht dabei. Ja? Bewusste Beschmutzung des Heiligen. Ich hatte schon gesagt, katholische Mystik, ganz groß und stark im Kommen. Hier ist ein Autor, Richard Foster, der da stark mit hineingewirkt hat, wird übrigens bei uns von Ulrich Eggers in Aufatmen wärmstens seit Jahren empfohlen. Ja, Richard Foster, ein Quäker, die übrigens die Gottheit Christi leugnen und keine wirklichen Christen sind, aber dafür Mystiker ersten Ranges, die auf ein inneres Licht hören und schauen. Dieser Richard Foster hat also bekannte und gefeierte Bücher geschrieben über Spiritual Disciplines, spirituelle Disziplinen. Wenn ihr also auch mal hört, ich habe einen spirituellen Direktor, also einen geistlichen Führer, das kommt aus dieser katholischen Schiene, praktisch statt Seelsorge, man will jemanden, der einen spirituell immer tiefer führt, also wie der Meditationsmeister in den Yoga- und Zen-Schulen. Ja? Eine heidnische Seelenführungstechnik wird da eingeführt in den Gemeinden. Also heidnische Mystik beruht, wie gesagt, darauf, dass man versucht, mit dem Göttlichen in sich selbst in Kontakt zu kommen und eine Gotteserfahrung zu machen durch Techniken. Eine dieser Techniken ist das sogenannte Jesusgebet, ja, also auch so eine fromme Tarnung. Da sagt man praktisch beim Einatmen Jesus Christus und beim Ausatmen erbarme dich meiner, ja, so in verschiedenen Varianten. Und das 100-mal, 200-mal, 300-mal am Tag. Beim Einatmen das eine, beim Ausatmen das andere. Weltliche Magie. Anleitung beim Meditieren, beim Einatmen nehmen Sie die Liebe und Güte Gottes auf, beim Ausatmen atmen Sie alles Böse, allen Ärger, allen Frust aus. Ja? Das sind übrigens so Sachen, die man auch bei den Yoga-Meditationsmeistern hört. Ja? Ich habe das früher auch selber gemacht, ich weiß um diese Dinge, das ist nichts anderes als blankes Heidentum und Magie. Ja? Wir werden unsere Sünden nicht dadurch los, dass wir sie ausatmen, sondern wir müssen sie dem Herrn Jesus bekennen. Ja, und bereuen. Also das sind Dinge, Heidentum, Mystik, Visionen, eine Schlüsselrolle, fast der Papst dieser Leute ist übrigens C.S. Lewis, jemand, der leider auch manchen bibeltreuen Brüdern viel zu sehr als Autorität gilt, ein Mann, der ein absoluter Verführer war, ein im Prinzip katholisch gesinnter Anglikaner, der in seinen Büchern ein falsches Evangelium verbreitet hat. Ja? Ein modernes Evangelium. Auch ganz im Sinn der Emerging Church, eher subjektiv, eher so auf die Erfahrung bezogen und nicht von einer objektiven Wahrheit der Bibel ausgehend. Dieser Mann wird von den Evangelikalen verehrt. Warum? Er war ein Oxford-Professor. Ja? Er war ein intelligenter Mann, ein Akademiker und er hat trotzdem was Christliches gesagt. Ja? Und da sieht man diese falsche Anbetung des Akademismus, der Wissenschaft, ja? Dieses Schauen drauf auf weltliche Ehrungen, die es bei den Evangelikalen leider sehr stark verbreitet ist. Und das führt dazu, dass man sagt, was C.S. Lewis sagt, Das ist schon fast Offenbarung. Ja? Aber guck mal, wo überall C.S. Lewis Zitate drin kommen. Ja? Wer das alles zitiert. Das ist also erschreckend, wie viele Leute. Ja? Das ist so ein bisschen Erkennungssignal. Obla, da ist modern evangelikaler Einfluss. Aber für diese Leute ist also Karl Barth, C.S. Lewis, aber auch Kühn zum Beispiel, gehört mit zu den großen Vorbildern der Emerging Church Bewegung. Ja, inkarnatorisches, missionales Leben. Vielleicht habt ihr solche Begriffe noch nie gehört. Ich hoffe es mal. Es sind auch so Sonderbegriffe, die sie geprägt haben, diese Bewegung, die sie im Grund entliehen haben, den Diskussionen des Weltkirchenrats, des liberalen Weltkirchenrats über Mission. Da gibt es so ein Schlüsselwerk, das überall zitiert wird, von David Bosch, Transforming Missions. Und dieses Schlüsselwerk, da werden diese Begriffe missional gebraucht. Missional heißt nach diesem Verständnis, nach diesem falschen Verständnis, Gott sendet die Kirche in die Welt, damit sie dort sein Reich befördert, das schon längst in der Welt ist. Ja? Also Gott sendet die Kirche zu den Muslimen, Gott ist schon selbst bei den Muslimen und jetzt soll die Kirche mit ihnen zusammenschmelzen und zusammenwirken, damit das Reich Gottes gebaut werden kann. Ja? Also missional ist genau das Gegenteil von missionarisch. Ja? Also missionarisch bedeutet, wir wollen zu den Menschen hingehen, um sie für Jesus Christus zu gewinnen, dass sie herausgerettet werden aus der Welt. Ja? Und der missionale, falsche Christ sagt, ich will zu den Menschen hingehen und mit ihnen in einen aufrichtigen Dialog treten, weil ich erkenne, dass Gott bei ihnen auch schon am Wirken ist und dass ich auch nichts anderes und Besseres habe als sie. Ich bin religiös, sie sind religiös. Zusammen, wenn wir dialogisieren, werden wir alle miteinander bessere religiöse Menschen werden. Das ist so ungefähr das Verständnis von missional. Inkarnatorisch bezieht sich in einer ganz perversen Weise darauf, dass der Herr Jesus Mensch wurde und als Mensch unter Menschen, als Jude unter Juden gelebt hat. Das ist ja eine Wahrheit. Die Fleischwerdung Gottes. Nur, was diese Verführer daraus machen, sie sagen, inkarnatorisches Leben bedeutet, ich lebe unter den Ravern und ich bin selber mit Leib und Seele Raver und mache genau dasselbe wie sie. Ich lebe unter den Muslimen und da habe ich ein Beispiel zitiert in meinem Buch von Leuten, wo sie sagen, das ist vorbildlich. Da gibt es Missionare, sogenannte unter den Muslimen, die beugen ihre Knie und beten in der Moschee Allah an und dann versuchen sie auf heimlichen Wegen Muslime angeblich für Jesus zu gewinnen. Aber so, dass sie Muslime bleiben, dass sie weiter in die Moschee gehen und weiter Allah anbeten, aber nebenbei auch Jesus. Ja? Und das heißt inkarnatorisch. Das heißt, dort, wo man ist, den Säufern ein Säufer, ja, auch das wird praktiziert. Es gibt also Bier und Alkohol, ist da völlig normal, auch zum Teil in den sogenannten Gottesdiensten. Und es gibt zum Beispiel solche Emerging Church Gruppen, die treffen sich bewusst in Nachtclubs und sogar in Striptease-Bars und halten dort angebliche Gottesdienste, weil sie sagen, wir müssen doch direkt bei der Welt sein. Ja? Ich weiß nicht, ihr kennt ja solche Dinge vielleicht auch zum Teil von der abgefallenen evangelischen Kirche. Da gibt es ja auch solche Gottesdienste, sogenannte, die in einer ähnlich lästerlichen Weise ablaufen. Aber man will ganz bewusst in die krassesten Formen der Weltlichkeit gehen und sagt, dort sind wir zu Hause. Wir sind so weltlich wie die Weltlichen. Und dann gewinnen wir sie. Für was denn? Bestimmt nicht für Jesus Christus. Ja? Ich meine, das ist auch eine Sache, die müssen wir uns vielleicht erinnern, dass die Bibel eigentlich ganz deutlich sagt, wenn wir Menschen erreichen wollen, die in der Welt sind und die sich wirklich bekehren wollen und sollen, dann müssen wir heilig leben, dann müssen wir radikal anders leben als die Welt. Ja? Ein Christ, ein sogenannter, der so weltlich lebt wie die weltlichen Menschen, für den haben die Leute doch nur ein müdes Lächeln übrig. Der ist ja weder Fisch noch Fleisch. Ja? Er ist nicht so weltlich, wie sie es sein können, ja? Aber er hat auch nicht wirklich etwas von der Heiligkeit und dem Evangelium Jesu Christi an sich. Und das ist ein untauglicher Botschaft. Aber genau das, wieder der Vorwand, wir müssen die Menschen gewinnen, inkarnatorisch leben, bedeutet zum Beispiel, dass diese Jugendgruppen sagen, wir machen Sozialarbeit mit New Agern zusammen, mit linken Politikern zusammen und wir verzichten völlig auf jeden christlichen Anspruch. Wir arbeiten einfach völlig neutral mit der Welt zusammen. Ja? Das ist das ungleiche Joch, 2. Korinther 6, ja? Ganz bewusst. Und wir wollen nur ein Zeugnis sein durch unsere schöne Einstellung. Wir wollen nichts von Jesus Christus sagen, kein Evangelium weitergeben. Ja? Das sind also so diese Begriffe inkarnatorisches Leben. Und dann eben interessant auch die Emergenzlehre selber, Emerging, das ist ja auch ein Begriff, der in der Naturwissenschaft und in bestimmten esoterischen Lehren der Physik eine Rolle spielt und der naturwissenschaftlichen Ausdeutung. Und da geht es darum, dass ein bestehendes, chaotisches, ungeordnetes System unter ganz bestimmten Bedingungen spontan und von selber auf eine höhere Ebene sozusagen kommt und sich neu ordnet. Ja? Das ist ein Phänomen, das wird angeblich, also soll das in der Naturwissenschaft festgestellt werden, das ist noch die Frage, wie das zu deuten ist. Aber Sie sagen, genau so ist die Kirche. Sie ist sozusagen immer noch auf der modernen Ebene festgehalten, ja, während die Welt um sie herum längst bei der Postmoderne angelangt ist. Die Kirche ist unangemessen, sie hat keine richtige Botschaft mehr für ihre Umgebung. Und jetzt sehen wir, wie da ein Quantensprung passiert, wie die Kirche plötzlich sich an die Bedingungen des 21. Jahrhunderts anpasst und eine neue Kirche, die zeitgemäß ist, die dieser neuen Zeit, diesem neuen Zeitalter, New Age, wird da durchaus auch benutzt, wieder entspricht. Und diese Kirche des 21. Jahrhunderts entsteht aus dem Chaos. Sie entsteht zunächst einmal aus der Verleugnung, auch wieder Dialektik des Alten, das heißt der evangelikalen Lehren und Überzeugung, der Frömmigkeit. Das muss alles erstmal aufgelöst und zerstört werden. Und dann kann aus dem Chaos etwas ganz Neues kommen. Und was ist das? Biblisch gesehen ist es die Kirche des Antichristen. Ganz klar. Das ist Lehre, New Age Lehre, Dämonenlehre, die letztlich darauf herausläuft, dass unter dem Einfluss, dem Brüten des Zeitgeistes aus der jetzigen schon halb und dreiviertel abgefallenen Kirche praktisch spontan die Kirche des 21. Jahrhunderts entsteht, die dem Antichristen entspricht, die der Welteinheitsreligion entspricht und den Bedingungen, die letztlich für die Herrschaft des Antichristen nötig sind. Das muss man geistlich dazu sagen. Aber wie gesagt, da sind es auch ganz deutliche Berührungspunkte mit dem New Age, die sich da finden in den Lehren dieser Leute. Emerging Church ist nicht irgendeine skurrile Strömung, die man bald wieder vergessen und abhaken kann. Das bin ich ziemlich überzeugt. Auch deshalb, weil diese Lehren sehr flexibel sind, sehr vielseitig sind und eigentlich überall hin eindringen können. Sie dringen bei den modernen Evangelikalen ein. Sie dringen ein in die Gemeinschaftsbewegung. Sie dringen ein auch in die Pfingst- und charismatische Bewegung. Und da wird ein ganz großes Potenzial sein. Frustrierte, unzufriedene Charismatiker, nehme ich mal an, werden einen ganz großen Stamm der Emerging Church Richtung sein. So ist es schon in Amerika und ich denke, das wird noch mehr bei uns auch der Fall sein. Diese Strömung ist also sehr flexibel. Sie kann in die Großkirchen übernommen werden und angepasst werden, aber auch in Freikirchen und irgendwelche andere Gruppen. Und wir haben heute in Deutschland schon die Situation, dass es da ein ganz diffuses und vielfältiges Feld von Anhängern gibt. Die Jesus Freaks gehören dazu. Das ist eine schreckliche, lästerliche Gruppe, über die ich jetzt auch nicht mehr sehr viel sagen kann, aber vielleicht habt ihr schon von denen gehört. Die kommen in dieses Umfeld und Teile davon sind auch, verstehen sich auch als Bestandteil der Emerging Church Bewegung. Aber es sind eben auch viele junge Intellektuelle, Bibelschüler, übrigens sehr viele von der Bibelschule Wiedenest, ja, auffällig viele Absolventen von Wiedenest. Tobias Feigs ist ja einer der Führer und Sprecher und er war in Wiedenest, ja, und 2, 3, 4 andere führende Leute auch. Nun, Bibelschulabsolventen, Leute, die einen halbintellektuellen Anspruch haben, die aber die biblische evangelikale Lehre hinter sich gelassen haben, die das nie geglaubt haben und eben einfach auch unpassend finden für die moderne Kirche des 21. Jahrhunderts. Leute, die Einfluss haben. Tobias Feigs war zum Beispiel bei IDEA schon in der kleinen Kanzel. Tobias Feigs und andere Emerging Churcher haben wesentliche Rolle gespielt, auch im Christival, haben da also große Beiträge leisten dürfen. Wir finden ja zum Beispiel jetzt in letzter Zeit, dass also bei der Mitgliederversammlung des Gnadauer Verbandes die Emerging Church öffentlich empfohlen wurde von Peter Aschoff, ehemals charismatische Gemeindeerneuerung. der Sohn von diesem alten Friedrich Aschoff, der eben Obercharismatiker war in der Kirche. Und außerdem hat auch Herr Reinhard Hempelmann, der ehemalige Leiter des Seminars der Liebenzeller Mission, die Emerging Church Bewegung im Wesentlichen empfohlen. Ja, vielleicht mit ein paar vornehmen Einschränkungen. Ja, aber das sind Dinge, die also deutlich machen, das geht ins Zentrum des Pietismus. Als Brian McLaren in Hamburg war, gehörte zu den Mitveranstaltern und Einladenden die Koalition für Evangelisation. Und das ist der deutsche Zweig der Lausanner Bewegung mit Leuten wie Parzani und anderen führend mit drin. Christina Brudereck ist eine der führenden Gestalten der Emerging Church Bewegung. Sie ist auch Evangelistin bei Jesus House. Und wenn man auf ihre Webseite geht, kann man sehen, dass sie eine glühende Anhängerin des New Age ist. Da gibt es ein Bild von einem Falken und dann schildert sie, wie praktisch der Falke für sie eine spiritueller Führer wurde, eine Gestalt, die das Jenseits mit dem Diesseits verbindet. Also ich habe mich sehr an vergangene New Age Zeiten erinnert gefühlt, als ich das gelesen habe. Es ist in meinem Buch nachzulesen, diese Zitate. Ja, also hier sind prominente Leute, die auch in Schlüsselpositionen zum Teil im Evangelikalismus stehen, und sie werden gedeckt von evangelikalen Führern. Ja, sie bekommen eine Position, eine Plattform, und bis hin sogar in der Zeitschrift des Bibelbundes erschien eine Analyse der Emerging Church, die mehr als fragwürdig war, die sehr viel Falsches, Verfälschendes, Positives, Empfehlendes für die Emerging Church gebracht hatte und nur ein paar ganz schwache Einwände. Ja. Also das geht bis hin in diese Kreise, die sich noch als sehr bibeltreu verstehen, dass hier die Emerging Church zumindest verharmlost wird und nicht klar durchschaut wird, was für eine Abfallsbewegung hier im Gange ist. Also schon Rick Warren hat diesen Schlagwort geprägt, wir müssen unter dem Radar fliegen, um uns auszubreiten. Ja? Sprich, die Führer und die Verantwortlichen, die Wächter, die Hirten in den Gemeinden dürfen gar nicht merken, was da Neues kommt. Erst wenn wir die Jungen schon gefangen haben, dann können sie es merken. Ja? Und deswegen müssen wir aufpassen, deswegen ist auch diese Aufklärungsarbeit wichtig. Ja? Ich tue es manchmal nicht gern, die ganze Zeit über solche Dinge reden, aber es ist, denke ich, notwendig. Gerade auch, damit wir die junge Generation da schützen können. Junge Christen, die vielleicht manchmal noch gar nicht klar bekehrt sind und die in vielem auch noch nicht dieses vertiefte biblische Verständnis haben, um Wahrheit und Irrtum voneinander zu unterscheiden. Und auf sie zielt vor allen Dingen auch die Emerging Church. Sie will die junge Generation fangen und verführen. Und wie gesagt, hier geht es wirklich darum, diese Menschen sind nicht wiedergeboren. Sie haben selber kein Heil und sie ziehen auch die anderen mit in den Abgrund. Also wenn man diese Dinge mal so richtig liest, dann bin ich doch erinnert worden, und das möchte ich auch zum Abschluss noch lesen, auch was wir finden im zweiten Petrusbrief und im Judasbrief über diese endzeitlichen Verführer und ihren Abfall. Ich lese vielleicht mal gerade aus dem Judasbrief ein paar Verse. Ab Vers 4, ab Vers 3. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher, und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Und wir finden das dann später, Vers 12, diese sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden, Wolken ohne Wasser, von Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, Irrsterne, den das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Und dann vielleicht Vers 16, das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln, und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind, als sie zu euch sagten, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das sind die, welche Trennungen verursachen, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt, andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ja, das sind Worte, die wir uns gut tun, in Erinnerung zu rufen in der heutigen Zeit. Sie sind geschrieben, um zu warnen vor den geistlichen Kämpfen, vor diesen Abfallsbewegungen der Endzeit. Und wir stehen mittendrin. Und diese neue Strömung hat eine Dimension des Abfalls erreicht, die wirklich erschreckend ist, vor allem, weil sie mitten in die Evangelikalen hineinzielt und eigentlich den Schmutz und die üblen, abgestandenen Inhalte der liberalen Theologie neu aufbereitet, neu getarnt und geschmückt ausbreitet unter der jungen Generation der Evangelikalen. Und das ist eine Sache, die hat Brisanz und Gefahr. Sie ist ein weiterer Schritt hin zu dieser Hure Babylon. Und wir sollten wirklich beten, vor allen Dingen auch für die jungen Menschen, für die jungen Leute auch in den biblischen Gemeinden, dass sie bewahrt werden und wirklich auch nicht weggezogen werden von dem Herrn und seiner Wahrheit. Und es beginnt ja mit der Rock- und Popmusik. Calvary Chapel ist eine Vorstufe, das hat noch nicht direkt was mit Emerging Church zu tun, aber es zieht die Leute erst einmal von der biblischen Christusnachfolge in Charismatik und in einen Rock- und Pop-Lebensstil, der gottlos ist, der sündig ist, der sie wegzieht von echter Gottesfurcht und Hingabe an den Herrn. Und dann kann als nächste Stufe sehr wohl auch schon der Übergang in diesen Abfall und in diese Verführungsströmung kommen. Also zum Beispiel die ICFs und auch ihr Gründer Heinz Strubler, die haben zum Beispiel alle so untergründige Beziehungen zur Emerging Church Bewegung. Ja? Das ist ganz interessant und das wird sich mal zeigen, wie sich das noch ausweitet. Aber im Grund gibt es da also eine ganze Menge so netzwerkartige Verbindungen. Wie gesagt, auch der Jugendkongress von Promised Land bzw. der Jugendarbeit von Willow Creek hat einen Referenten, der auf jeden Fall Emerging Church Lehre, Irrlehre vertritt, und das ist Irvin McManus. Ja, der ist also einer der Referenten bei dem Willow Creek Kongress in Deutschland, der über Jugendarbeit geht. Und Jugendliche und Kinder sind eben auch ganz klar hauptsächlich im Fokus dieser Verführer. Wir sollten also beten, dass Gott da ein Aufwachen schenkt, Bewahrung und Umkehr schenkt, dass er schenkt, dass wir auch in der Arbeit unter jungen Menschen wirklich das biblische Evangelium klar und deutlich verkündigen und darauf achten, dass es zu klaren Bekehrungen kommt. Dafür darum beten, dass es zu klaren Bekehrungen kommt. Denn Menschen, die nicht wirklich klar bekehrt sind, die verfallen diesen verführerischen Lehren recht leicht. Ja. Wenn jemand wiedergeboren ist, dann muss er erkennen, dass es mit dem biblischen Evangelium und dem biblischen Herrn Jesus Christus nichts zu tun hat. Aber gerade junge Menschen, die vielleicht noch nicht wirklich diese Entscheidung getroffen haben, die noch nicht den Geist Gottes haben, die sind sehr gefährdet von diesen modernen Sirenen, Klängen und Verführungstönen. Und deshalb auch ja, das Ringen darum, dass wir die Wahrheit des Wortes Gottes verkündigen. Ich möchte nochmal erinnern an 2. Timotheus 4, was wir am Anfang gehört haben. Verkündige das Wort, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne. Das sind ja die Dinge, die will man nicht gerne hören. Ja? Man will gern das Wort Gottes so schön auf einem silbernen Teller präsentiert haben, sodass man es verzückt anschauen kann, nur es darf einen nicht selber treffen. Aber das ist nicht das, was Gott möchte, sondern Gott möchte, dass das Bibelwort uns immer wieder ins Herz trifft, uns zu dem Herrn Jesus führt, uns auf die Knie bringt, dass wir unsere Sünden erkennen und bekennen, so uns reinigen und heiligen für den Herrn. Ich denke, das ist wichtig, dass wir sehen, welche endzeitlichen Angriffe und Geistesschlachten heute geführt werden und dass wir da auch wachsam sind, beten auch für die Mitarbeiter in der Jugendarbeit, für die Verkündiger des Wortes und auch beten, dass Gott in seiner Gnade noch Erweckung schenkt und Buße, auch unter solchen jungen Leuten, die von dem wahren Evangelium vielleicht noch gar nichts gehört haben, sondern immer nur das verwässerte Pseudo-Evangelium der modernen Evangelikalen, dass sie doch noch von Gottes Wort getroffen werden und sich echt bekehren. Dann sind sie auch geschützt vor diesen Verführungen, aber wir haben heute ein ganz starkes Potenzial von Evangelikalen, die sich in Worten noch zur Bibel bekennen, aber nicht wiedergeboren sind. Und die werden von dieser Strömung ganz sicherlich massiv auch angesprochen und weggezogen werden. Ja? Da werden sich also die Geister scheiden. Und auch das muss uns klar sein. Die Leute, die diese Strömung unterstützen, die laden eine ganz, ganz große Schuld und Verantwortung auf sich. Ja? Auch von den Führern, sei es in der Gemeinschaftsbewegung, in der Kirche, in den Freikirchen. Und wir werden da noch sehen, wer alles Farbe bekennt, so oder so rum. Ja? Und wir werden wahrscheinlich erschrecken müssen, wie viele Leute diese neue Strömung willkommen heißen, im Namen des Fortschritts und im Namen dessen, dass man möglichst viele Massen und Menschen sammelt. Das ist nicht das Ziel der wahren Gemeinde. Die wahre Gemeinde ist eine kleine Herde. Sie ist die heilige Gemeinde der Wiedergeborenen. Und das wollen wir uns in Erinnerung rufen. Diese Gemeinde baut der Herr Jesus Christus. Und die Pforten des Totenreichs können diese Gemeinde nicht überwinden. Da wollen wir das festhalten und uns nicht entmutigen lassen von diesen Verführungsströmungen. Es muss ja so kommen, wie es geschrieben steht. Aber diese Gemeinde zu bauen, das echte Evangelium noch zu verkündigen, zu bezeugen, das ist die einzige Antwort, die wir letztlich wirksam auch auf diese Verführungsströmung finden können und geben können. Möge der Herr uns dazu auch Gnade und Kraft schenken. Ich möchte vielleicht zum Abschluss noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ja, wir wollen dir danken, dass du der Herr und der Sieger bist, auch über all diesen schrecklichen endzeitlichen Verführungsentwicklungen. Wir mussten uns damit beschäftigen, Herr, aber wir wollen es vor dich bringen, dass du doch wirklich auch dieses Gift noch in den Herzen von vielen, auch jüngeren Menschen zunichte machst, dass du deine Wahrheit noch ausbreitest, dort wo oftmals nur noch Nebel ist und Halbwahrheit, dass doch Menschen noch ihre Verlorenheit erkennen, ihre Sündigkeit und wirklich sich auf eine biblische Weise bekehren, auch unter der jungen Generation, das bitten wir von ganzem Herzen. Und wir bitten dich, Herr, dass du wirklich auch diesen Verführungsströmungen noch wehrst und sie eindämmst, Herr, wir wissen, dass sie kommen müssen und dass sie auch letztlich Erfolg haben, aber du kannst doch noch etliche da herausretten und herausführen und uns auch Wachsamkeit geben im Hinblick auf unsere eigenen Kinder und die Jugendliche in den Gemeinden, dass wir da auch wirklich durch die gesunde Lehre und durch das echte Evangelium dem entgegenwirken, diesen Verführungsgefahren. Möchtest doch du dich da erbarmen und Gnade schenken, noch vielen die Augen öffnen, die schlafen, damit sie die Gefahr der Endzeitverführung klar erkennen, dass sie auch dich suchen und sich an dein Wort halten. Herr, so viele Gläubige sind auch noch in Gemeinden, wo sie eigentlich nicht mehr sein sollten. Schenk doch da auch ein Öffnen der Augen und den Mut, auch biblische Gemeinde zu bauen. Herr, wir wollen dir danken, dass du der Sieger bist, dass wir auf dich vertrauen dürfen, auch in diesen letzten Tagen, in dieser letzten Zeit. Du willst uns zum Ziel bringen, du willst uns auch die Kraft geben, als deine Zeugen noch mutig aufzustehen, deine Wahrheit zu verkündigen, auch dort, wo sie mehr und mehr verlästert wird und verfolgt wird. Herr, gib uns die Gnade und die Kraft dazu. Wir preisen deinen herrlichen Namen und danken dir. Amen.